ARD.
HR Info Kultur.
Mit Juliane Ort. Fotografiefans kommen gerade voll auf ihre Kosten. Gleich mehrere Ausstellungen im Rhein-Main-Gebiet zeigen Fotokunst vom Feinsten. Es gibt vor allem viele Fotografinnen neu und wieder zu entdecken. Wie die Darmstädterin Millie Bau oder Alice Springs alias June Newton. Oder die Offenbacher Künstlerin Johanna Schlegel, die ältere Fotografien bearbeitet. Wir werfen jetzt einen Blick auf die große Bandbreite der Fotografie und ihrer Schöpferinnen. Bitte lächeln.
Im Fotoalbum ist noch Platz. Ich kleb euch alle darin ein. Und dann kommt ihr ins Regal. Und vielleicht staubt die Zeit euch ein. Vielleicht staubt die Zeit euch ein.
Alice Springs ist eine Meisterin der Porträtfotografie. Hinter dem Pseudonym Alice Springs verbirgt sich June Newton. Und beim Namen Newton macht es bei Fotografiefans natürlich Klick. Helmut Newton wurde mit seinen perfekt und kühl inszenierten Mode- und Aktaufnahmen weltberühmt. Seine Frau June Newton kam erst später zur Fotografie, was wiederum mit ihrem Mann zu tun hat. Aber alles der Reihe nach. Im vergangenen Jahr wäre June Newton 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigen die Opelvillen Rüsselsheim eine Auswahl ihrer Fotografien. Ich habe mit Beate Kempfert gesprochen, Leiterin der Opelvillen Rüsselsheim. Und ich wollte von ihr ein bisschen mehr erfahren über die Künstlerin und ihre Persönlichkeit.
Also June Newton ist als June Brown in Australien zur Welt gekommen und eigentlich auf einer Farm aufgewachsen. Also ich finde es eigentlich schön, wenn man sich so vorstellt, und sie berichtet auch darüber, wie bodenständig sie eigentlich war, so in den ersten Jahren und auch später. 97 kehrt sie nochmal nach Melbourne zurück, auch in ihre Heimat, und sagte dann so, ach, hier fühle ich mich zu Hause, als sie im tiefen Busch war. Und das hat mich auch nachdenklich gestimmt. Ja, was war sie für eine Frau? Weil sie als junge Person doch den Wunsch hatte, auf der Bühne zu stehen. Also sie ist tatsächlich Schauspielerin geworden, hat auch von verschiedenen Abendkursen, also wirklich klein angefangen, sich da sozusagen durchgeboxt und hat dann die verschiedensten Rollen gespielt, ob nun die Salome oder die Johanna von Orleans. Also sie hat wirklich Power gehabt dann. Und so hat sie auch Helmut Newton kennengelernt, der eben fliehen musste aus Berlin in den 20er Jahren als Jude und über Umwege dann auch nach Melbourne in den 40ern kam und dann einer Schauspielerin begegnet ist, die sich bei ihr als Model vorgestellt hat.
In Melbourne haben die beiden sich kennengelernt und offenkundig dann auch lieben gelernt. Und wie Sie sagen, sie war eigentlich Schauspielerin und hat dann erst relativ spät angefangen mit dem Fotografieren, jedenfalls mit dem professionellen Fotografieren. Wie kam das überhaupt dazu, dass sie von der Schauspielerei zur Fotografie dann gewechselt hat?
Also es war eine Grippe. Helmut lag quasi im Bett und hustete vor sich hin, kann wirklich nicht aufstehen und zu einem Fototermin gehen und wollte ihn eigentlich absagen. Und dann sagt sie, ich kann das doch für dich machen. Dieses Foto sieht man bei uns auch. Das war für die Zigarettenmarke, eine französische, vielleicht sollte man es jetzt nicht so ausdrücklich nennen, aber sie hat das Foto abgebildet, was sozusagen eigentlich ein Eyecatcher ist, auch in der Ausstellung. Und zwar zeigt sie einen jungen Mann, wie er die Fluppe so lässig in den Mundwinkeln hat und auch mit einem ganz intensiven Blick. Nach dem Shooting kam tatsächlich der Scheck, ausgestellt auf Helmut Newton. Und da war ihr klar, okay, ich habe den Test bestanden. Und ist dann auch mit der Kamera losgezogen quasi und hat die ersten Aufträge als reine Werbefotos auch bekommen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass ihr Mann gesagt hat, naja, June Newton und Helmut Newton, das wollen wir schon mal trennen. Und sie auch sozusagen angeleitet hat, dann auch unter einem anderen Namen tätig zu werden.
Also das ging von ihm aus, dass sie unter einem Künstlernamen oder unter dem Künstlernamen Alice Springs tätig war?
Ich glaube ganz bestimmt. Also Sie sehen in der Ausstellung einen Raum, der sozusagen mit Akt überschrieben ist. Und in der Vitrine, wer ganz genau hinschaut, sieht ein aufgeschlagenes Heft mit einem großformatigen Foto von June Newton, das steht daneben, und einem ganz klitzekleinen Foto von Helmut Newton. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Haussegen da so ein bisschen schief stand und er gesagt hat, Mensch, jetzt reicht's aber, wenn du auch noch deine Fotos publizierst. Dann bitte unter einem anderen Namen.
Das hat dann vielleicht doch ein bisschen am Ego gekratzt. Weiß man denn, wie sie auf den Namen Alice Springs kam? Weil das ist ja eine ganz entlegene Stadt in Australien. Ich habe noch mal nachgeguckt, also so richtig in the middle of nowhere zwischen Darwin und Adelaide. Hatte sie da eine besondere Verbindung zu Alice Springs?
Also in ihrer Autobiografie und auch bei Helmut Newton, bei allen kann man immer lesen. Und die Geschichte ist einfach zu schön, deswegen erzähle ich sie. Vielleicht ist sie nicht so ganz korrekt, aber sie ist wunderbar. Sie sagen beide, sie haben ein Abendessen zusammen gehabt und Helmut haben mal wieder gesagt, Mensch, also das mit diesem Namen, das müsste man doch jetzt mal lösen und so weiter. Und ein Freund habe einen Atlas aufgeschlagen und zwar gerade dann auch schon die Doppelseite mit Australien, ihr die Augen verbunden und quasi eine Stecknadel oder so einen Pin in die Hand gegeben und dann stech doch mal da rein, das wird dein Name. Wir wissen natürlich nicht, wie oft sie gestochen hat, weil der Name ist wirklich zu schön. Aber sie sagt, dieser Pin fiel auf Alice Springs und das war dann fortan ihr Name. Interessant ist einfach, dass sie eben da schon ihre Herkunft auch preisgibt, also Mel Australien, ja, so dass sie sich da auch, jeder weiß immer Alice Springs, wo liegt das genau, aber dass es australisch ist, kann man sich, glaube ich, schon vorstellen.
Und Alice ist ja schon auch ein Vorname, also von daher passt es ja ganz gut, jedenfalls besser als Cuba Pedy beispielsweise oder irgendein anderer Ort. Genau wie Helmut Newton hat ja auch June Newton bzw. Alice Springs in den Genres Porträt, Akt und Mode gearbeitet, aber bei ihr ist das Porträt offenkundig das, was ihr am meisten oder am besten gefiel, das steht bei ihr so im Mittelpunkt. Was zeichnet diese Porträts aus?
Ja, sie hat sich so ein bisschen orientiert und letztendlich war das auch ihr Mann Helmut Newton, der gesagt hat, da bist du echt stark, mach darin weiter. Und man muss sich vorstellen, diese Art von Fotografie ist eben nicht im Studio entstanden, sondern sie zog dann auch los. Manchmal hatte sie wirklich nur wenige Minuten. Sie hat, glaube ich, durch ihre Art, also Schauspielerinnen können sich auch gut in Menschen, glaube ich, reinversetzen, weil sie auch nachahmen können, überhaupt Rollen einnehmen können. Und ich glaube, sie hat dann oft auch so ein bisschen animiert, locker zu sein, weil man sieht eben bei ihren Porträts plötzlich auch ganz ernste Figuren wie Michel Foucault lachen, auch Joseph Beuys, ich glaube, das einzige Foto, wo er so lacht, von ihr porträtiert. Also irgendwas hat sie dann gemacht, dass die anderen dann auch locker gelassen hat. Und sie ist sehr interessiert an Augen. Also sie hat so eine Gabe, finde ich, in die Menschen hereinzuschauen. Und oft denke ich auch, wenn sie so Frauen, sehr starke Frauenpersönlichkeiten porträtiert hat, hat sie vielleicht doch ein bisschen länger Zeit gehabt, sich mit dem Gegenüber intensiv unterhalten. Und von Frau zu Frau kommt man vielleicht auch auf ganz bestimmte, ernstere Themen. Und dann sagte sie, ach du, ich wollte eigentlich auch mal ein Foto von dir machen. Und das, glaube ich, zeichnet sie aus. Das ist so eine Art Menschenliebe, sage ich einfach mal, die sie mit ihrer Kamera versucht oder überhaupt schafft einzufangen.
Also irgendwie vielleicht ein etwas zugewandterer Blick und auf die Menschen, auf das Gegenüber. Weil wenn man sich jetzt so an die Bilder von Helmut Newton erinnert, die sind ja doch eher oft sehr kalt und kühl. Und da wirkt es bei ihr sehr viel wärmer und menschlicher.
Ja, Helmut Newton, muss man sich vorstellen, ist wirklich mit einer Bildidee herangegangen. Also der wusste genau, wie er dieses ganze Umfeld, also nicht nur die Person inszenieren möchte oder die Person in ihrem Umfeld. Dazu gehörte nämlich immer Accessoires, ob das nun Perlenketten, Pumps ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber er brauchte was, die ganze Ausstattung und so weiter. Und wir haben ja auch im letzten Jahr schon die Ausstellung Eva gezeigt. Das war seine Lehrerin in den 20er Jahren in Berlin, die auch diese Fotoreportagen gemacht hat, also wirklich Geschichten in den Bildern erzählen. Um bei June Newton alias Alice Springs ist es dann schon etwas, wo man einfach sagt, sie guckt sich so einen Moment an und vielleicht ist es eher auch zufällig. Ja, es gibt ein großartiges Porträt von Diane Freeland in der Ausstellung. Da erzählt sie selber, sie hatte nur ein paar Minuten und die Freeland war ganz ungeduldig, hat gesagt, jetzt machen Sie ihr Foto, 5 kriegen Sie. Und dann sagt sie, ach, da waren so schwarze Türkleider, stellen Sie sich doch mal da vor. Das hat sie auch gemacht, verschränkt die Arme. Und June Newton sagt, ja, und dann klemmte noch meine Kamera. Das wäre wirklich Helmut Newton nie passiert und sie kam mit einem Foto. Aber dieses Foto, das Sie auch in der Ausstellung sehen, ist natürlich kongenial. Ja, also sie zeigt uns eine wirklich sehr ausdrucksstarke Frau in einer exaltierten Geste. Das muss man erstmal hinbekommen.
Das muss man erstmal schaffen, alles in einem einzelnen Bild und wenn man nur eins hat, dann wirklich zu bannen. Alice Springs bzw. June Newton hat ja auch viel mit ihrem Mann Helmut Newton zusammengearbeitet. Es gibt da dieses Langzeitprojekt Us and Them, was auch in einem Buch erschienen ist, mit Selbstporträts von ihr und Bildern, die sie von ihrem Mann gemacht hat. Was zeigen diese Bilder von den beiden?
Also einmal gibt es so ein Blick in das Private, das sieht man in der Ausstellung auch und das haben wir auch ausgestellt, weil die beiden es schon veröffentlicht haben. Und zwar fangen sie ja an, sich gegenseitig zu fotografieren. Also auch wenn man in die Ausstellung reinkommt, sieht man ein Riesenporträt von June Newton, das Helmut geschossen hat, und ein Riesenporträt von Helmut Newton, das June geschossen hat, auch schon in den 60er Jahren. Und die beiden haben viel Spaß miteinander, kann man einfach sagen. Sie leben in Paris, zeigen sich in der Wohnung, in Südfrankreich, zeigen sich nackt, auch Nacktheit spielt eine Rolle, im Garten und so weiter, albern herum. Das sind sozusagen die Geschichten der beiden. Und dann treffen sie natürlich auf verschiedenste Persönlichkeiten, zum Beispiel Catherine Deneuve, die von beiden zu unterschiedlichen Zeitpunkten porträtiert wird. Auch eben Jane Birkin zum Beispiel oder Karl Lagerfeld. Und das ist dann sehr, sehr interessant. Also ich habe einen eigenen Raum quasi gebildet, der jetzt wirklich die Gegenüberstellung zeigt der verschiedensten Persönlichkeiten, eben porträtiert von June, porträtiert von Helmut, sodass man vielleicht, wenn man in den Raum tritt, gar nicht erst auf die Labels guckt, sondern mal seinen Blick schweifen lässt und auch mal versucht, mal rauszufinden, wer hat denn jetzt welches Porträt geschossen. Und da sieht man auch, dass es auch Porträts gibt, die Persönlichkeiten zeigen, zum Beispiel wie Yves Saint Laurent mit seinem Partner. Und es ist beiden auf ihre Art und Weise gelungen, eben die Menschen zu porträtieren. Und wir haben eben dann zwei Facetten, die zusammenkommen und dann vielleicht wirklich ein gutes Ganzes bilden.
Jeder Künstler, jede Künstlerin steht da für sich. Es sind Bilder, die man im Moment bei Ihnen in den Opel-Villen sehen kann von June Newton, aber eben auch von Helmut Newton. Haben Sie da so ein Lieblingsbild?
Ah, das ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Also es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, mit denen ich mich schon besonders beschäftigt habe, wie Niki de Saint-Phalle. Und da sehe ich ein Porträt von ihr, das hat mich sehr nachdenklich auch gestimmt, weil das in ihrem Haus im Schlafzimmer aufgenommen ist. Und ich weiß, das Schlafzimmer liegt im ersten Stock. Da kommt man jetzt auch nicht so unvermittelt hin, sondern da muss man sich auch schon kennen. Oder die zwei Frauen haben sich irgendwas ausgedacht. Niki de Saint-Phalle steht so am Bett, das Licht fällt so von der Seite und sie wirkt sehr zerbrechlich, sehr zart und sehr feminin. Also auch ein Foto, was sie auf besondere Weise festhält. Und ich glaube, eben auch eine Geschichte erzählt, die vielleicht anderen wiederum verborgen geblieben wäre.
Und zu Geschichten im Kopf ganz offenkundig anregt. Ja, vielen Dank an Beate Kempfert, Leiterin der Opel-Villen Rüsselsheim, wo man gerade die Ausstellung Alice Springs sehen kann, Retrospektive. Und zwar noch bis zum 11. August. It feels like I'm drifting away from pictures of my younger days. Dusty album store for years. Journals kept to avoid her fears. It started when she looked through the lens of a camera. Eine andere große Fotografin gibt es in Darmstadt neu oder wieder zu entdecken. Die Ausstellung 5000 Kilometer bis Paris würdigt die Darmstädterin und Journalistin Milli Bau. Sie bereiste nach dem Zweiten Weltkrieg ein halbes Jahrhundert lang die Welt, allein in einem VW-Bus. Und sie schuf dabei eine große Sammlung an Fotografien und Journalen. Rund 800 Fotos sind jetzt im Kunstforum der TU Darmstadt zu sehen. Max Klemann über eine bemerkenswerte Frau und ihr abenteuerliches Leben.
Gleich am Anfang der Ausstellung wird klargestellt, Emilia Milli Bau war kein gewöhnlicher Mensch. Scans von 105 Reisepässen hängen an der Wand mit Visastempeln aus der ganzen Welt. Sie sind Zeugnis einer unerschrockenen und neugierigen Frau. Doch erst spät in ihrem Leben zog es sie hinaus in die Welt. 1906 in Darmstadt geboren, lebt Milli Bau die ersten 40 Jahre bürgerlich und gesittet, erzählt Alice Pavlik, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Aber sie wurde dann auch 1932 verheiratet und ist dann in erster Linie natürlich Ehefrau gewesen. Sie ist mit ihrem Mann nach Stuttgart gegangen, er ist Siemens-Direktor gewesen, danach sind sie nach Hamburg gegangen.
In Hamburg bekommt Milli Bau ein Kind, doch nach einem Unfall stirbt ihr Sohn im Alter von 14 Monaten. Einige Jahre später stirbt auch ihr Mann. Nach diesen beiden Schicksalsschlägen fühlt sie sich nicht mehr zu Hause in Deutschland. Es zieht sie raus in die weite Welt. Während einer Expedition nach Südamerika im Jahr 1948, im Alter von 42 Jahren, entdeckt Milli Bau ihre Liebe für die Reisefotografie. Danach ging es immer weiter.
Sie hat ja einen VW-Bus gehabt, den sie umgebaut hat. Da war ein Schlafplatz, da war eine Kochnische, sie hatte sogar eine Art Dusche dabei. Sie hat sich auch sehr gut vorbereitet. Sie war in Hamburg bei einem Stellmacher, hat diesen Bus umbauen lassen und danach hat sie auch noch, ich sage sagen mal, einen Workshop in einer Reparaturwerkstatt gemacht, um eben auch zu lernen, wenn etwas mit dem Bus ist, dass sie das eben schafft, auch selbst zu reparieren, damit es auch weitergeht.
Sie reist über den Libanon nach Syrien, Jordanien, Pakistan, Indien und Nepal nach China und Japan. Dabei macht sie über 5000 Fotografien. Als Frau unterwegs zu sein, noch dazu in einem rollenden Haus in fremden Ländern, war nicht immer einfach.
Beispielsweise hat sie sich einen kleinen Trick einfallen lassen, denn sie hatte ein Audiogerät mit im Bus gehabt, wo sie männliche Stimmen aufgenommen hat. Und wenn sie sich ein bisschen so in Gefahr gefühlt hat, hat sie die männlichen Stimmen abgespielt und hat dann sozusagen sich erhofft, dass derjenige, der da draußen vor dem Bus steht, denkt, dass da noch andere männliche Gefährten auch noch dabei sind.
Sie fotografiert alte Paläste, indigene Bevölkerungen, fremde Märkte, exotische Tiere und führt dabei Tagebuch. In der Ausstellung sieht man 800 ihrer Fotografien, aber auch viele Auszüge aus ihren Reisejournalen. Überall und nirgends, vor allem aber weit weg von Darmstadt zu sein, war für Millie Bau nicht nur Abenteuer, sondern auch Anstrengung.
Die Leute denken nämlich nur, dass eine Expedition so etwas Ähnliches wie eine fortgesetzte Ferienreise wäre. Sie ahnen nicht, wenn zum Beispiel von wochenlangen Ritten die Rede ist, dass dies Reiten meist auf ungesattelten, manchmal recht störrischen Mulis zu geschehen hat. Dass es im Gebirge nachts bis zu 35 Grad kalt wird und tags ebenso viel Grad plus ist. Sie stellen sich ein Biwak nur romantisch vor und denken nicht an Moskitos, Giftschlangen, an rauchende Feuer.
Was Millie Bau dabei hinterlässt, sind nicht nur Abenteuer und bloße Reisefotografie, sondern auch historische Zeitzeugnisse einer Welt, die es so nicht mehr gibt.
Wir haben da ganz viele geopolitische Veränderungen, die an den Fotografien ablesbar sind, wie beispielsweise, dass das Westjordanland oder auch Jerusalem zu Millie Baus Zeit eben noch zu Jordanien gehört hat. Oder auch der muslimische Teil der Bengalen, damals bekannt unter Ostpakistan, ist erst in den 70er Jahren eben zur Republik Bangladesch geworden.
1975 kehrt Millie Bau schließlich nach Darmstadt zurück. Doch das Reisen bleibt weiterhin ein wichtiger Teil ihres Lebens. Noch mit 88 Jahren begibt sie sich nach Sibirien. 2005 stirbt sie im Alter von 99 Jahren in Darmstadt. Ihr Nachlass, knapp 6000 Fotografien und etliche Reisejournale, in denen sie ihre Leidenschaft fürs Reisen festgehalten hat.
Wenn ich so unterwegs bin, da komme ich mir nie alleine vor. Da komme ich mir nie einsam vor. Dann werde ich ein Zugvogel, ein nirgends zu Hause, ein Mensch, der unstet und flüchtig ist auf der Erde.
Millie Bau, 5000 Kilometer bis Paris, ist im Kunstforum der TU Darmstadt zu sehen. Und zwar noch bis zum 27. Oktober. Max Klemann hat darüber berichtet. Die Ausstellungen über Millie Bau und Alice Springs sind bereits jetzt zu sehen. Ab Ende Mai wird auch das Historische Museum Frankfurt Frauen in der Fotografie würdigen mit der Ausstellung Stadt der Fotografinnen. Rund 450 Bilder von 40 Fotografinnen mit einem Bezug zu Frankfurt werden zu sehen sein. Darunter Barbara Klemm, Giselle Freund, Mara Eggert und Abisag Tüllmann. Zu sehen ist eine Chronologie der Frankfurter Fotogeschichte, Fotopionierinnen und spannende Lebensläufe, aber auch die Entwicklung der Stadt aus der Sicht bzw. durch die Linse der unterschiedlichen Fotografinnen. Die Frankfurter Fotografinnen Millie Bau und Alice Springs, all das sind Partnerausstellungen von RAY, der Triennale der Fotografie, die gerade zum 5. Mal im Rhein-Main-Gebiet stattfindet. Echoes, also Echos, das ist der Titel, der über der aktuellen RAY steht. Die Fotografie als Resonanzraum gesellschaftlicher, aber auch persönlicher Ereignisse. Und außerdem will RAY zeigen, wie viel fotografische Kompetenz in der Region beheimatet ist. Allein schon mit dem traditionsreichen Fotografieforum Frankfurt, aber auch mit der Deutsche Börse Photography Foundation, die ab Ende Mai unter anderem Werke der Offenbacher Künstlerin Johanna Schlegel zeigt. Ihre Arbeit Memories I Don't Have setzt sich mit der Komplexität von Erinnerung auseinander. Dafür hat Johanna Schlegel Fotoalben und Diakästen ihrer Familie durchforstet und manche Bilder chemisch behandelt. Dadurch sind neue Konstellationen entstanden, die auf den ersten Blick nicht wie Fotos wirken. Unendlich viele Farbpartikel formen sich zu schemenhaften Figuren, verlaufene Farben sind zu eigenwilligen Gebilden geronnen. Ich habe mit Johanna Schlegel gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sie bei ihrer Arbeit vorgeht und wie sie die Auswahl der Bilder trifft.
Also ich habe mich bewusst für Momente entschieden, an die ich mich nicht erinnere. Das ist ja auch Titel der Arbeit. Und dann habe ich da wirklich probiert, Momente zu nehmen, die sehr schön gewesen zu sein scheinen. Alle lachen, alle sind froh. Und die ich eigentlich gerne auch als Erinnerung noch hätte, aber eben nicht da sind.
Und was machen Sie dann mit diesen Motiven?
Also ich habe die erstmal digital eingescannt und dann vergrößert entwickelt auf 1 Meter mal 70 Zentimeter, also sehr groß. So groß guckt man sich Familienfotografien ja eigentlich nie an. Und dann habe ich die mit Chemikalien besprüht, bis zu 30 Mal. Dadurch lösen sich die verschiedenen Farbschichten der Fotografie ab vom Fotopapier und minimalste Verschiebungen einfach durch, ja, durch die Flüssigkeit, wo sie hinläuft, ergeben dann, dass sich diese Bilder sehr verfremden und man am Ende nicht mehr sieht, wer ist dann da drauf abgebildet oder wo hat das Ganze stattgefunden, bis hin zu manchen Stellen, die wirklich weiß geworden sind, das scheint dann das Fotopapier von unten durch. Und andere Stellen, da hat sich sehr viel von den Farben angesammelt, von den Fotografien, und das sind so kristalline, fast schwarze Strukturen geworden.
Wenn man sich das so anguckt, dann entstehen ja ganz neue Kunstwerke eigentlich dadurch, also fast pointillistische Kunstwerke, die vor allem aus Farbe bestehen, die Formen sind aufgelöst. Teilweise kann man auch noch ganz bisschen was von den Motiven erkennen, dass da irgendwelche Menschen drauf sind. Was sehen Sie, wenn Sie dann die Bilder anschauen?
Also ich sehe tatsächlich noch das Ursprungsmotiv in allen Bildern, aber sie sind wirklich so weit verfremdet, dass man manchmal nur noch so, also ich nenne es gerne Realitätsreste oder so Fetzen zu sehen sind, die einen aber irgendwie helfen, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Hand sieht oder einen Arm oder einen Kopf, den Rest zu rekonstruieren. Es war auch so in dem Prozess so ein bisschen das Experiment, ob ich mich dann doch irgendwann daran erinnere oder neue Erinnerungen um dieses Event, ob das wiederkommt, diese Erinnerung, oder ob sich eine neue einprägt. Nein, aber jeder kann da eigentlich so selbst seine Erinnerungen wieder reinsetzen, weil die Bilder jetzt so geöffnet sind für neue Interpretationen.
Also es hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass Ihre Erinnerung aufgefrischt wurde oder zurückgekommen ist, aber hat es vielleicht für Sie auch noch einmal einen anderen Bezug überhaupt zu Fotografien gebracht als Träger von Erinnerungen?
Das auf jeden Fall, weil ich arbeite sehr viel auch mit fremden Fotografien, mit eigenen Fotografien, aber alles Fotografien, die schon existieren. Einmal, weil ich es interessant finde, welche Geschichten schon eingeschrieben sind in das Bild, und auf der anderen Seite, was wir in diese Fotografien reininterpretieren und wie wichtig die uns sind. Und da kommt dieser Moment, wo man wirklich merkt, ganz viele interpretieren, Fotografie ist gleich Erinnerung. Wenn ich mit der Fotografie etwas mache, sie scheinbar zerstöre oder angreife mit den Chemikalien, dann mache ich auch was mit der Erinnerung. Aber das ist eben so eine Verknüpfung, die ja eigentlich nur im Kopf stattfindet. Die Erinnerung ist im Kopf, das Foto ist in der Hand oder es ist ein Objekt. Und das wurde mir in dieser Arbeit, aber auch anderen Arbeiten, die ich gemacht habe, wirklich klar, wie viel Emotionen und wie viel Bindung man zu diesen Fotografien eben hat und aufbaut, weil man das eben als Teil seiner Erinnerung, seiner Identität auch ansieht.
Warum nehmen Sie lauter Fotografien, die schon bestehen? Warum machen Sie keine neuen?
Mich fasziniert da einfach diese Vergangenheit, die da drin steckt, die Dinge, die man neben dem Hauptmotiv auch noch irgendwie entdecken kann. Ganz oft in meinen Arbeiten tauchen Motive wieder auf. Also da kann ich mich wie so drin verlieren, wie so eine kleine Detektivin, die in Fotografien forscht. Also ich habe mal aus 18 Fotografien aus einem Familienarchiv eine Arbeit gemacht, die mich circa 1,5 bis 2 Jahre beschäftigt hat. Also da habe ich mit einem Familienarchiv gearbeitet, das ich über eBay aufgekauft habe, von einer Familie, die ich nicht kannte. Und da ist mir aufgefallen, dass auf 18 Fotografien, die über einen Zeitraum von 30 Jahren überspannen, ein Gemälde im Hintergrund im Wohnzimmer in der Wand hing. Und diverseste Feste wurden davor gefeiert. Und ich hatte das Glück, von diesem Gemälde auch ein Negativ zu haben, wo man eben reinzoomen kann. Also die Qualität ist dann sehr hoch. Und dann konnte ich die Signatur von dem Maler nachzeichnen. Und dann stellte sich heraus, dass das Friedrich Karopka war. Und das ist ein Maler aus Schlesien, der vertrieben wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch selbst Soldat war, den rechten Arm verloren hat dort und dann umgelernt hat, um Maler zu werden. Und sehr oft das Thema der Landschaft, in der er aufgewachsen ist, in seinen Gemälden wieder aufgegriffen hat. Um ihn letztendlich dreht sich die Arbeit. Ich habe nach ihm geforscht in verschiedenen Stadtarchiven, bis ich am Ende seinen Sohn gefunden habe. Bin nach Schlesien gefahren, habe mir das Geburtshaus angeguckt, die Region, in der er aufgewachsen ist. Und ja, das hat einfach ultra lange gedauert, diese ganzen Informationen zusammenzutragen.
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man damit einmal anfängt, dass dann direkt so ein Gedankenkino auch in Schwung gerät, wenn man dann eben solche Fotos anguckt. Und Sie haben ja ein Faible für analoge Fotografien. Passiert es Ihnen dann, dass Sie dann einfach so Geschichten entspinnen im Kopf, was irgendwie auf diesem Foto passiert sein kann, was mit den Personen passiert sein kann?
Ja, passiert auf jeden Fall. Noch viel besser passiert es, wenn man mehrere Fotos von der gleichen Familie hat, also wie so ein Album. Und da probiert man, also ich probiere dann die Verbindungen zwischen den Leuten erstmal aufzubauen. Wer ist der Vater, wer ist zum Beispiel der Onkel, wer ist die Mutter, welche Kinder gehören zu der Familie? Genau, wo waren die? Was könnte passiert sein? Manchmal sieht man natürlich auch Leute, die nicht glücklich sind, sondern traurig, dann fragt man sich natürlich, was ist da passiert. Bei traurigen Bildern fragt man sich das noch viel mehr als bei glücklichen. Ja, ich entspinne dann da so meine eigenen kleinen Geschichten, aber die behalte ich meistens dann auch für mich.
Spielt da einfach Fotografie dann doch eine ganz entscheidende Rolle bei der Konservierung von Erinnerungen?
Ich denke schon. Also es ist auf jeden Fall ein Träger, der uns dabei sehr unterstützt, Erinnerungen wieder zu beleben oder wieder zu rekonstruieren, wenn man die halt noch hat, also mit Details auszuschmücken, ne? Zu wissen, welche Hose hat man denn da angehabt oder welches T-Shirt und wer war da nochmal dabei, weil man vergisst vielleicht die Großtante, die da bei dem Event auch dabei war. Aber wenn die Erinnerung nicht mehr da ist, wenn man es vergessen hat, hilft das Foto dann auch nicht, die wieder zu kreieren.
Die Offenbacher Künstlerin Johanna Schlegel über ihre Fotoarbeiten, mit denen sie sich mit dem Thema Erinnerung auseinandersetzt. Sie sind ab 30. Mai in der Deutsche Börse Photography Foundation zu sehen. Es gibt viel zu entdecken in den aktuellen Fotoausstellungen in Rhein-Main. Weitere Informationen über das umfangreiche Angebot gibt es auf der Internetseite der Ray Triennale der Fotografie oder auf den Seiten der jeweiligen Ausstellungsorte. Das war die Kultur. Den Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.